Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Bei Titanic freuen wir uns aber natürlich vor allem immer sehr, wenn es Aufregung gibt. Also wir wollen gar nicht unbedingt so die positive Rückmeldung. Wir haben schon eine Leserschaft, die ist nicht besonders groß und die kennen wir gut. Da freue ich mich auch, wenn was gut ankommt. Aber das allergrößte Vergnügen für uns ist es, wenn wir halt einen Witz rausgeben, ein Titelblatt oder eine Aktion und das halbe Land regt sich drüber auf.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei Inside Comedy, der Maispaß-Podcast, der euch einen Blick hinter die Kulissen der Comedy-Szene gibt. Heute bei mir zu Gast ist der Chefredakteur der Titanic, Moritz Hürtgen.
Hallo Moritz.
Hallo Simon.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, Moritz Hürtgen, du bist Chefredakteur der Titanic, des Titanic-Magazins.
Genau, das mache ich jetzt seit Anfang 2019 und vorher war ich 5 Jahre ein normaler Textredakteur dort.
Okay, ich habe ja geglaubt, dass dein erster Clou hier wäre, dass du gar nicht kommst.
Das habe ich schon mal gehört, da hatte schon mal jemand Angst, glaube ich, bei irgendeiner Interviewaufnahme oder so. Ich kenne das überhaupt, dass man Titanic-Leute für fies oder gemein halten kann oder so hinterlistig. Das trifft eigentlich nicht zu.
Ja, ich dachte halt so, dass du denkst irgendwie so, ach, Brainpool.
Ja, aber es gibt doch, aber ich habe dann gesehen, wie viel Geld und Aufwandsentschädigung man hier kriegt und das kann ich mir selbst mit meinem Chefgehalt nicht leisten, das auszulassen.
Ich verstehe. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du hier bist, denn den DNA-Test haben wir heimlich gemacht. Du bist auch Moritz Hürtgen.
Ja.
Das haben wir oben im Büro gerade geprüft anhand deiner Haare. Schön, dass du bei uns bist, um mal ganz kurz einzuordnen, dass wir hier absolut nicht auf Augenhöhe kommunizieren werden. Lese ich dir mal vor, was die Presse über dich bzw. deine Produkte sagt. Du hast ja ein Buch geschrieben, Angst vor Lyrik heißt das.
Genau, ein Gedichtband.
Da steht, Moritz Hürtgen hat sich 103 für ihn beängstigende Dinge vorgenommen, die er zu erstklassigen phobischen Poemen verdichtet hat. Das schreibt die Presse.
Das klingt gut, ne?
Über dich. Und jetzt sage ich dir mal, was sie über mich schreibt. Da war der Stand-up-Comedian Simon Stäblein, auch einer, der zwar viel redet, aber wenig sagt, der eigentlich widersinnig über alles herzieht, was seiner Billig-Comedy den Weg ebnet. Das heißt, wir treffen uns hier auf.
Aber es ist ja auch ein starkes Urteil und man kann sich ja genauso darüber freuen. Also es wird sich ja interessiert. Und ich glaube, wenn man ein Gedichtband macht und den dann auch noch so komische Lyrik macht, da hat man es in Deutschland auch sehr einfach beim deutschen Feuilleton.
Siehst du, das ist schon ein Wort, wo ich benutze das Wort Feuilleton. Mhm. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Das war, glaube ich, richtig.
Okay, aber wenn ich dir wirklich erklären müsstest, was der Feuilleton ist, könnte ich es dir nicht erklären. Kannst du es mir erklären?
Ich benutze es auch immer, ohne es zu wissen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist bestimmt auch nicht ganz zutreffend. Es ist halt es gibt den Sport und den Kulturteil. Und der Kulturteil ist das Feuilleton.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe wahnsinnigen Respekt, ehrlich gesagt, vor dir, weil ich glaube, dass du super intelligent bist und du wirkst auch so gefasst. Und das ist sehr respekteinflößend für mich irgendwie, weil ich glaube, dass du so alles, was ich sage, analysierst und dir direkt denkst so,
ja, ich muss mir das jetzt einfach nur anhören und dich angucken. Nee, ich glaube, der Name Titanic und dann dieser Name Satire, der ist vielleicht ein bisschen angsteinflößend manchmal, wie auch eben, als ich gesagt habe, die Leute halten uns oftmals für so hinterlistig. Eigentlich arbeiten da ganz liebe Menschen, die auch nicht jemandem zuhören und dann gleich denken, ah, was redet er denn jetzt für ein Scheiß oder so.
Aber du stimmst mir schon zu, dass man als Satiriker schon ein hohes Maß an Bildung braucht, oder?
Also ich würde mal sagen, viele meiner Kolleginnen und Kollegen bei Titanic bringen das mit. Ich selbst bin nur Studienabbrecher und so, und ich würde mich jetzt nicht unbedingt als den universal gebildeten sehen. Was ich halt habe, aber das haben bestimmt auch viele im Comedy-Bereich, ist einfach ein aktuelles Allgemeinwissen. Das kommt einfach daher, dass wir für unsere Arbeit so ziemlich alles an Presse von Tageszeitungen bis zur Regenbogenpresse und sowas, wir müssen alles lesen, und dadurch wissen wir darüber auch viel, und auch aktuelle Debatten verfolgt man natürlich. Aber dass ich jetzt irgendwie so ein Gelehrter bin, kann ich nicht von mir sagen.
Aber also über die Themen, über die du schreibst, bist du auf jeden Fall bestens informiert.
Ja, auch da hat man es bei Titanic ja manchmal leichter, weil wir behaupten einfach, dass wir es sind, und bei uns muss ja auch nicht die absolute Wahrheit stehen. Wir denken uns ja eigentlich aus, was wir schreiben. Also wir behaupten ja auch viel Quatsch, wenn wir jetzt über ein politisches Thema schreiben. Und manchmal kann man so auch so eigene Bildungs- und Wissenslücken kaschieren. Und ich bin gewiss nicht der, der dann irgendwie, bevor zum Thema, was weiß ich, jetzt aktuell irgendwie Olaf Scholz ist SPD-Kanzlerkandidat, der dann sich hinsetzt und erstmal die Biografie von Scholz liest, bevor er die Witze macht.
Okay, also manchmal auch einfach drauf losfeuern.
Man guckt halt, wie sieht der aus oder wie redet der, und dann kann man damit ja schon anfangen.
Sehr gut. Du sagst, du hast dein Studium der Germanistik abgebrochen. Ich habe aber gelesen, du hast es eigentlich beendet. Deine Bachelorarbeit war fertig und du hast dann abgebrochen?
Ja, ich habe einen Job gekriegt dann, und zwar den bei Titanic. Ich war fertig im Hauptfach und eben damit auch mit der Bachelorarbeit, hatte beim Nebenfach noch Veranstaltungen offen und ging dann aber nach Frankfurt zum Arbeiten, weil es einfach zu verlockend war. Da wollte ich auch schon lange hin, und habe mir dann gesagt, ich mache das bestimmt noch irgendwann nebenbei, diese paar Veranstaltungen, habe das aber nie gemacht, und irgendwann habe ich von der Universität München einen Brief gekriegt, dass jetzt die Zeit vorbei ist und dass ich raus bin. Das ist jetzt aber auch schon wieder einige Jahre her.
Und dann hast du erstmal einen Satireartikel über die Universität München verpasst.
Nee, ich trete da nicht nach. Ich bin nach wie vor sehr dankbar für die Chancen, die man mir dort gegeben hat.
Cool. Und wie also du sagst, du wolltest schon immer zu Titanic, oder Satire an sich oder Comedy war schon immer dein Ding. Wo hat das angefangen? Wo kannst du da die Wurzeln, oder wo siehst du die Wurzeln?
Also Humor interessiert war ich schon immer, und da bin ich aber wie jeder andere halt auch in meinem Alter. Ich bin der Jahrgang 89. Also man hat, da war ich ja fast schon dann zu jung für, man hat aber trotzdem ja noch sowas wie Otto mitgekriegt. Und Otto entsteht ja auch im Titanic-Umfeld, was viele nicht wissen. Die Autoren sind Titanic-Gründer von Otto. Und sonst bin ich bei München groß geworden, habe früh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Gerhard Polt viel gehört, ein bayerischer Kabarettist, jetzt in hohem Alter, aber wirklich, der irgendwie so eine Lücke schließt zwischen Kabarett und Satire und nicht so sehr den Leuten erzählt, was sie hören wollen, sondern eigentlich so Abgründe sprechen lässt. Und das war sehr stark. Und Titanic habe ich dann erst so in meinen Teenie-Jahren kennengelernt und habe das ganz schnell lieben gelernt, weil es eben so jedes Mal anders und verrückt war und auch überhaupt nicht zugänglich. Und man fühlte sich halt wie in so einem kleinen Club von Eingeweihten. Und dann wollte ich dort ein Schülerpraktikum machen und habe mich da beworben. Und das hat geklappt. Und dann war ich in den Sommerferien 2008, glaube ich, 3 Wochen da. Und danach wusste ich, ich muss dort arbeiten.
Okay. Und war dein Plan auch schon immer hinter den Kulissen zu arbeiten? Also quasi ein Strippenzieher zu sein?
Ja, also das Schöne bei Titanic ist eben, man kann ja ein bisschen vor den Kulissen sein. Ne? Wir schreiben ja ein Magazin und wir sind auch eine Autorenredaktion. Das bedeutet, wir schreiben auch sehr viel selbst von dem. Andere Redaktionen sind ja nur damit befasst, die externen Texte irgendwie anzufordern, zu sichten, zu korrigieren. Und wir machen da so einen Mix. Und wenn wir Aktionen machen oder Fotogeschichten fürs Heft, da haben wir die Bravo Fotostories zum Beispiel als Vorbild seit langer Zeit, dann treten wir ja auch selber auf. Und ab und zu spielen wir dann noch kleine, oder einmal im Monat spielen wir eine Lesung in Frankfurt, und ab und zu mal was in anderen Städten, sind natürlich kleine Auftritte. Deswegen ist es so ein guter Mix zwischen dem ruhig arbeiten und sich was ausdenken und auch ein bisschen mal vor die Leute treten.
Weil also ich, für mich ist zum Beispiel das Live-Lachen halt die größte Belohnung. Ja, und wenn jemand deine Texte liest, dann wird er zu Hause lachen oder für sich, aber du kriegst nie diese Riesenbelohnung des Feedbacks, weißt du, was ich meine? Und das finde ich eigentlich fast sogar ehrenwerter als das, was wir machen. So, weil ich bin so ein, ich bin süchtig, so, weißt du, was ich meine? Ich brauche diese Bestätigung, ich sag was, die Leute lachen und du bist eher so, ja, ich schreibe was und ich freue mich darüber, dass es anderen gefällt, aber ich brauche nicht so sehr.
Ja, aber das wäre auch unehrlich. Also ich mag das auch. Also wir haben kleine Lesungen und sowas und ich liebe das, wenn ich merke, die Texte kommen gut an. Und was uns bei Titanic natürlich, wir sind natürlich genauso, ein unschönes Wort wäre jetzt halt aufmerksamkeitsgeil. Ich glaube, man muss das gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, das steckt in vielen Menschen. Und das ist auch was Schönes, wenn man irgendwie Leute damit erreicht. Bei Titanic freuen wir uns aber natürlich vor allem immer sehr, wenn es Aufregung gibt. Also wir wollen gar nicht unbedingt so die positive Rückmeldung. Wir haben schon eine Leserschaft, die ist nicht besonders groß und die kennen wir gut. Da freue ich mich auch, wenn was gut ankommt. Aber das allergrößte Vergnügen für uns ist es, wenn wir halt einen Witz rausgeben, ein Titelblatt oder eine Aktion und das halbe Land regt sich drüber auf. Das ist sehr aufregend und das macht auch irgendwie süchtig.
Warum denkst du, dass Satire in unserer Gesellschaft so gut funktioniert? Tut's das denn überhaupt?
Ich glaube, man kann aktuell schon sagen, dass sie gut funktioniert. Ich habe schon an ein paar Stellen mal oder an ein paar anderen Interviews von einem aktuellen Satire-Boom gesprochen. Ich glaube, es trifft auch zu. Es gibt irrsinnig viele Webportale oder Blogs, die Satire betreiben. Es gibt ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon viele erfolgreiche Satire-Shows. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die Menschen schon im Schnitt sehr politisiert sind. Ich glaube, es wird sehr viel mehr so Nachrichten konsumiert, und im Guten wie im Schlechten. Also ich glaube, es werden sehr viele gute Online-News zum Beispiel gelesen. Aber es gibt ja eben auch das auf Facebook, das Phänomen, dass da irgendwelche dubiosen Leute ihre Nachrichten verbreiten. Und da aber irgendwie so die Gesellschaft im Schnitt sehr politisiert ist, ist es natürlich auch eine gute Zeit für Satire, weil die Leute irgendwie eh schon das Bedürfnis haben, dass alles, was da an Informationen auf sie zukommt, irgendwie nochmal zu verarbeiten. Und da hilft, glaube ich, so Satire und Komik ganz gut bei.
Wie findest du die Entwicklung in Zeiten von Fake News? Weil im Grunde genommen, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, verbreitet ihr auch Fake News, aber natürlich gewollt und satirisch, ironisch, sarkastisch angelegt. Ne? Aber hat man da manchmal Angst, dass die Leute das nicht mehr auseinanderhalten können? Also was jetzt Wahrheit ist und was nicht?
Ja, es passiert ja punktuell. Also wir haben ja 2, 3 Aktionen so gemacht in den letzten Jahren, wo wir wirklich bewusst Medien, zum Beispiel der Bild-Zeitung, eine falsche Geschichte so zugespielt haben. Und da haben wir uns dann sehr gefreut, als sie gebracht wurde. Oder andere Satire-Plattformen. Ich glaube, der berühmte Blog, der Postillon, der wird auch regelmäßig dann für voll genommen, weil das ja schon ein bisschen nach so einer echten Nachrichtenmeldung aussieht. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss. Und wir drücken uns bei Titanic auch generell, sagen wir immer, vor jeder Verantwortung. Weil dieser Fake News-Begriff, der beschreibt ein ganz anderes Phänomen. Das sind dann finstere Gestalten, meistens irgendwie Rechtsradikale, die wirklich bewusst falsche Informationen im Umlauf bringen wollen, um ihre Agenda zu bringen. Und dieses Problem ist ja gerade in den USA, aber auch hier so groß inzwischen, dass ich nicht glaube, dass da irgendwie so der missverstandene satirische Witz oder der bewusst irreführende satirische Gag irgendwie noch einen großen Schaden anrichten kann. Im Gegenteil, eher sorgt es dafür, weil wir das ja dann, wenn jetzt eine Titanic-Meldung falsch verstanden wird oder wenn wir das sogar wollten, wir decken das ja irgendwann auf, weil wir natürlich auch wollen, dass dann irgendwie die Leute das toll finden und Titanic abonnieren. Und damit sorgt man ja dann eher für Aufklärung.
Aber ist es denn so, ich meine, man sieht ja gerade, ist auch viel in den Medien, dass zum Beispiel, wenn Leute sich über Meldungen aufregen und dass es jetzt gehäuft dazu gekommen ist, dass Leute dann wirklich andere tätlich angegriffen haben oder Attentate verübt haben oder so. Und das war ja auch, ich glaube, Charlie Hebdo war 2015. Inwiefern beeinflusst dich das? Also hast du Angst oder kriegst du Angst oder Respekt oder also was ist deine Gemütslage?
Nee, keine Angst. Also ich gehe jeden Tag gerne ins Büro und fühle mich da auch überhaupt nicht in Gefahr. Ich glaube auch, also Charlie Hebdo war natürlich eine, also ich meine, das ist ein Grauen, das kann man gar nicht angemessen beschreiben, natürlich. Und ich werde oft gefragt und ich kann die Frage auch verstehen, ob wir uns da irgendwie ähnlich bedroht fühlen oder was das mit uns macht. Gerade 2015 wurden wir dann sehr viel gefragt in den Tagen danach. Mhm. Die Situation in Frankreich war eine ganz andere und Charlie Hebdo ist auch ein Satiremagazin, aber ein ganz anderes als Titanic und die waren ja schon jahrelang bedroht, die hatten schon und eben aus diesen islamistischen Kreisen, da gab es vorher schon einen Brandanschlag, die hatten schon Personenschutz und da gab es konkrete Drohungen und die gibt es gegen Titanic nicht. Also wir kriegen viele Hassnachrichten und sonst was, aber das kriegen ja andere auch. Und ich glaube nicht, dass da eine konkrete Bedrohung gibt, wo wir irgendwie jetzt exponierter wären als irgendein anderes Medium, als eine andere Zeitung oder als eine Fernsehproduktion oder sonst wer.
Und angenommen zum Beispiel, es gäbe sowas, also es würde irgendwie ein konkretes Drohschreiben oder sowas auftreten. Mhm. Wie würdest du damit umgehen? Also würdest du denken so, okay, ich gebe klein bei oder nee, weil am Ende ist es ja auch irgendwie ein Kampf zwischen Gut und Böse, oder? Also was lässt man sich vorschreiben und inwiefern lässt man sich bedrohen? Ja,
also ich würde mir, also Titanic bekommt viele Drohschreiben, bei denen man einfach sofort merkt, dass es jemand ist, der da sehr frustriert rumsitzt und sich was ausdenkt. Also das nimmt man nicht ernst. Wenn ich jetzt irgendwie persönlich ein Schreiben erhalten würde, was dann irgendwie auch irgendwie mit meinen persönlichen Informationen spielt, dann würde ich mir natürlich jetzt mal vornehmen, nichts zu ändern und weiterzumachen. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Von solchen Drohungen betroffen sind ja vor allem, würde ich mal sagen, also ich weiß aus Umfeld und Bekanntschaften und so, dass das trifft dann eher so richtige Journalisten, was wir ja nicht sind, und dann halt vor allem Frauen, die im Journalismus arbeiten, und noch schlimmer wird es, wenn sie zum Beispiel noch irgendwie wenn sie People of Color sind oder einen Migrationshintergrund haben. Da wird es dann wirklich, da kommen dann Nazis aus den Löchern und drohen konkret und drohen gegen Familienangehörige. Und da wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen könnte. Deswegen großen Respekt für diese Leute. Aber so schlimm ist es bei Titanic zum Glück nicht.
Wie seid ihr denn aufgestellt im Redaktionsteam, was Diversität, heißt das Diversität? Oh Gott, ich bin schon wieder völlig aufgeschnitten.
Diversität. Genau.
Okay. Eine Silbe weniger. Du hast aufgestockt. Ja. Wie sieht das bei euch mit Diversität aus im Büro? So Aufteilung Frau, Mann, schwul, lesbisch, farbig, LGBTQIC,
PTB. Ja, also ich möchte jetzt natürlich nicht irgendwie da jeden kategorisieren, aber es gibt, also Titanic ist nach wie vor offen gesprochen ein sehr weißes Magazin. So. Das mag auch daran liegen, dass einfach so diese, die Geschichte von Titanic schon so war und sowas verschleppt sich ja immer über Jahre, hängt man da hinterher. Wir sind jetzt zum Glück wenigstens mal in dieser Geschlechterfrage haben wir ein bisschen aufgeschlossen, auch ins 21. Jahrhundert, und finden da so langsam ein Gleichgewicht.
Wir haben eine Frau angefangen.
Nein, es gibt auch schon lange Frauen, die bei Titanic und für Titanic arbeiten, in der Redaktion und außerhalb, also sei es nun als Autorin oder Zeichnerin. Da möchte ich auch nicht immer so sagen, dass es jetzt erst so ist, weil das wäre auch unfair denen gegenüber, die schon seit Jahrzehnten dabei sind.
Am Ende der Titanic hat man ja auch gesagt, Frauen und Kinder zuerst. Ne? Das möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz.
Genau, die Kinder-Titanic müssen wir uns noch ausdenken.
Wir brauchen eine Kinderredaktion, dass ich so Kindersatire wäre eigentlich war. Gibt es das? Nee, oder? Können Kinder schon so denken? Nee, oder?
Nö, also es gibt ja in Titanic auch viel wirklich alberne Sachen. Und viel Nonsens, und damit können Kinder dann schon eher was anfangen, aber ich würde trotzdem Kindern jetzt nicht Titanic in die Hand geben. Ich würde mal sagen, Mädchen dürfen es ab 14 lesen, weil die sind immer schon schlauer und weiter in dem Alter, und Jungs vielleicht ab 15, 16, so mit einem Jahr Verspätung.
Wie definierst du Satire für dich?
Für mich persönlich, also ich kann sie nicht allgemein definieren, weil das so ein weites Feld ist und es sind auch ermüdende Fragen, das allgemein zu fassen, weil so viele Leute so viel unterschiedliche Sachen sich davon versprechen. Ich mag vor allem die Titanic-Satire, damit will ich jetzt auch niemanden, der die woanders macht, bei irgendwie der Heute-Show oder sonst wo eins auswischen, aber für mich ist eben die Titanic-Satire so das Optimale, weil das bedeutet, in Titanic wollen wir oder nehmen wir uns zum Ziel, das gelingt nicht immer, aber wir wollen eigentlich immer den endgültigen Witz machen. Und das heißt für uns zwei Sachen, nämlich dass er erstens mal so hart oder so eigenwillig ist, dass nur wir ihn machen würden. Und dass er eben so eigentlich das letzte Wort zu einer Debatte ist, das es noch braucht. Also wir setzen voraus, wenn jemand unser Heft oder unsere Website liest, dass er sich mit den Themen, die wir behandeln, schon auseinandergesetzt hat. Wir erklären nichts mehr. Da war jetzt das und das so. Da gibt es auch gute Formen, die das machen. Ich glaube, diese John Oliver Show in den Staaten, das ist ja auch eine satirische Sendung, da wird fast schon journalistisch ein Thema erklärt und das eben mit Pointen. Ist auch nicht schlecht, aber wir wollen eben, dass die Leute schon informiert sind und dann sich diesen letzten Witz noch holen können.
Das heißt, dass man als Leser der Titanic ist schon vorausgesetzt, eine gewisse Bildung und Alltagsbelesenheit.
Also es hilft auf jeden Fall. Also bei mir war das zum Beispiel immer so, als ich noch Leser war, also als ich anfing, Titanic zu lesen, konnte ich mit ganz viel erstmal gar nichts anfangen im Heft. Und oft war es dann so, dass ich da eine Reportage oder eben eine Fotogeschichte gelesen habe und dachte, um was geht's da? Und dann habe ich eben so rum dann angefangen zu gucken, was behandeln die da überhaupt, und habe dazu dann Zeitung gelesen und dann konnte ich es mir nochmal angucken. Also man muss nicht alles wissen, man kann ja auch mal eine Seite weiterblättern oder so, aber es hilft auf jeden Fall.
Was würdest du als deinen oder euren größten Coup bezeichnen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass also die Aktion, erste Sahne?
Also die größte Aktion von Titanic bis heute war wahrscheinlich dann schon die Sonneborn-Aktion, als er 1999 die WM 2006 für Deutschland klargemacht hat. Ich denke, das ist den meisten Leuten bekannt auch. Und es ist auch eine fantastische Aktion, wo er dann irgendwie mit einem DFB-Anwalt im Zimmer saß und irgendwie eine Klage von damals noch 150 Millionen Mark oder so angedroht wurde, falls man so etwas nochmal unternimmt, da reinzupfuschen. Und er musste das unterschreiben, dass er das nicht mehr, also besser geht's natürlich nicht. Was auch noch berühmt war, ist natürlich diese berühmte alte Buntstifter-Lutsch-Aktion. Bei Wetten, dass reingeschlichen zu haben, ist natürlich super. Aus meiner Zeit oder das, wo ich auch mit zu tun hatte, das war die Aktion, als wir der Bild-Zeitung so einen falschen Chatverlauf zwischen dem JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert und russischen Hackern verkauft haben und die das auf die Titelseite gebracht haben. Das war so das Schönste, was ich erreicht habe mit meiner Redaktion.
Wünscht man sich denn als Satiriker, man prangert ja schon Sachen an, oder? Also das ist schon auch ein Ziel, oder nicht?
Irgendwie ja. Also ich kann das ja immer nur für mich beantworten und wahrscheinlich würde schon mein nächster Redaktionskollege oder die Kollegin anders antworten. Ich würde sagen, ich prangere nicht so gern an. Also natürlich aus den Texten, die ich da schreibe, geht schon hervor, was jetzt irgendwie was irgendwie kritisiert wird oder für schlecht befunden. Aber anprangern hat ja immer so gleich was, sowas. Wenn man anprangert, dann will man ja irgendwie zeigen auch, will man den Leuten zeigen, das ist schlecht, und man will ihnen das irgendwie beibringen. Und ich möchte eigentlich davon ausgehen, dass die Leute schon wissen, dass das schlecht ist und dann damit einen Witz machen, dann muss der auch nicht mehr so bequem sein. Dann kann man sich damit auch unwohl fühlen. Das finde ich ein bisschen besser.
Aber wünscht man sich nicht trotzdem manchmal doch einen Hauch Veränderung dadurch, dass man das macht?
Also ich wünsche mir ganz viel Veränderung in der Welt. Es gibt ja einen großen Bedarf in allen möglichen Feldern, Gesellschaft, Politik und sonst wo. Aber ich erhoffe und erwünsche mir den jetzt nicht von Titanic oder von der Titanic-Satire. natürlich wird mal jemand von Titanic irgendwie auf ein Thema gestoßen und denkt, ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, aber das ändert so auch nur für diese Person persönlich was. Ich denke, um jetzt irgendwie eine positive Änderung in der Gesellschaft durchzusetzen, da braucht man keine Satire, also sie schadet nicht, aber sie bringt es nicht voran. Da braucht man irgendwie Aktivismus und Demonstrationen und mutige Leute und wahrscheinlich Journalismus mehr als Satire. Satire ist, glaube ich, hat für mich eine andere Funktion.
Was sind denn Dinge, die, bei denen du dir Veränderungen wünschst?
Ja, also ich wünsche mir zum Beispiel ganz viel. Ich wünsche mir, dass die AfD nicht mehr im Bundestag sitzt und dass irgendwie der Alltagsrassismus in Deutschland erkannt und angegangen wird. Oder ich wünsche mir wirkliche Gleichberechtigung für egal, ob man sich nun als Frau oder Mann oder sonst was fühlt oder ob man so lebt. All diese Dinge, die sich ganz viele andere Leute eben auch wünschen, das ist so natürlich, das und natürlich irgendwie eine Abschaffung des Kapitalismus. Aber das sind natürlich Ziele, die liegen in ganz großer Ferne und damit hat Satire auch nicht viel zu tun.
Lebst du nach deinen Glaubenssätzen? Do you practice what you preach?
Um es mit dem naja, Wort, um ich würde mal dazu mal sagen, ich preache es ja nicht. Das war ja jetzt eine Frage, was ich mir wünsche, aber ich stelle mich ja sonst nicht hin bei Titanic und sage, ihr müsst alle so oder so sein. Das mache ich nicht. Und natürlich lebe ich nicht danach, kann ich ja nicht. Ich bin ja im gleichen System wie du und alle anderen hier auch. Und,
du kannst in deinem Dunstkreis danach leben, ne? Also du kannst die kleinen Wellen schlagen, die du dir wünschst.
Genau, man kann in Kleinigkeiten. Das ist ja auch immer die Diskussion, was kann man zum Beispiel machen? Bringt es jetzt wirklich was, dass man jetzt irgendwie nicht mehr fliegt oder sowas? Hm. Ich erzähle nicht gerne, was ich da jetzt gut mache oder nicht. Ich mache bestimmt nicht mehr gut als so der durchschnittliche andere und fühle mich auch nicht besser. Und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, es müssen ganz große Veränderungen her. Und es ist natürlich positiv, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich esse kein Fleisch mehr, würde ich jetzt sagen, würde ich begrüßen.
Isst du Fleisch?
Ja, selten. Also
Flexitarier.
Genau. Okay. Aber ich glaube auch nicht, dass ich jetzt jemand, der jetzt irgendwie vegetarisch oder was weiß ich was unterwegs ist, das finde ich begrüßenswert und da sollten vielleicht viele Leute hin. Aber es ist trotzdem niemand zu verurteilen, der das noch macht. So, es liegt ja ein System zugrunde und an das müsste man ran.
Es gibt ja auch, oder gab ja auch Unterhaltungskünstler, die irgendwann, wie hieß er denn nochmal? Volker Pispers.
Ja, ein Kabarettist. Mhm.
Der hat doch, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass er aufgehört hat, weil er gesagt hat, die Leute, über die er Witze macht und die er eigentlich bewegen will, sitzen permanent in seinem Publikum und lachen das quasi nur weg und denken, ach, wie lustig ist das denn? Aber es verändert bei denen nichts.
Ja.
Obwohl sie das Spottobjekt sind.
Ja. Ja,
also das ist ja dann quasi so die Herangehensweise, ich möchte eigentlich was verändern, aber eigentlich...
Ja, also ich weiß nur, dass er irgendwie zurzeit nicht auftritt. Ob er jetzt deswegen aufgehört hat, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich, ja, natürlich ist das ein bisschen so. Ich verstehe, dass das vielleicht einen nerven kann. Aber wenn man das Problem hat, irgendwie ja, da sitzen im Publikum Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben, dann muss man sich vielleicht überlegen, was das dann auch mit den eigenen Inhalten sozusagen zu tun hat. Oder wie man die Leute loswerden kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, Titanic ist ganz gut darin, zum Beispiel. Also nicht perfekt, also wir haben auch, glaube ich, Leser, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Programm, um auch Leute wieder loszuwerden, die dann entrüstet ihr Abo kündigen und so.
Und das ist dann aber auch eher so eine Art, in Anführungsstrichen, ja, ihr könnt ruhig gehen, wenn ihr, also ne, man will nicht jeden haben, sondern man will Leute haben, die mit gewissen nicht verhandelbaren Haltungen d'accord sind.
Ja, das will man natürlich immer so. Es gibt ja auch, es sind halt, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, wahrscheinlich schon, aber es gibt ja die ersten Sachen, Leute, die dann irgendwie mit Titanic was anfangen und aber in anderen anfangen können oder auch mit Comedy oder mit sonst was und dann in anderen Bereichen oder zu anderen Themen furchtbare Einstellungen haben und sowas gibt's auch. Und das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. Also ich möchte einfach nur, dass wenn wir ein Heft rausmachen, dass ich, wenn ich das dann nochmal durchblätter, sagen kann, okay, das ist jetzt gewiss kein Magazin, was irgendwie einem Nazi gut gefallen wird. Wenn es da jetzt irgendwie ein paar versprengte Irre gibt, die irgendwie noch drüber lachen können, aber dann danach dann auf dem Wahlzettel trotzdem irgendwie bei der AfD ihr Kreuzchen machen, dann muss man damit leben. Ist dann halt so.
Was hältst du denn generell so von der deutschen witzigen Unterhaltungsbranche?
Also sie hat ja irgendwie immer einen ganz schlechten Ruf. Und es kommt mir irgendwie auch wie so ein Meme vor, was sich verselbstständigt hat. Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Es gibt mit Sicherheit irgendwie Länder, in denen die Leute so im Schnitt ein bisschen lockerer sind als hier, das auf jeden Fall. Also ich kenne aber auch hier genug, über das ich lachen kann und genug Leute, über die ich lachen kann. Deswegen finde ich das immer irgendwie so ein bisschen, also gerade viele Deutsche machen ja dann so eine Pose daraus, dass sie erkannt haben, dass Deutsche nicht lustig sind. Das finde ich auch irgendwie, finde ich langweilig. Dann sollen sie halt sich hinsetzen und mal ein gutes Programm schreiben, um daran was zu ändern, meinetwegen. Also ich finde Kritik gut, ne? Und muss ja auch sein. Und auch jede Kunst gehört kritisiert, hilft ja auch. Aber das dann so auf so einer allgemeinen Ebene zu machen, finde ich langweilig.
Man sagt ja oft, dass glaube ich, unsere Unterhaltungsbranche oder auch was jetzt zum Beispiel Stand-Up-Comedy angeht, dass wir den USA immer so 20 Jahre hinterherhängen.
Das also höre ich auch immer, aber das kann ich nicht beurteilen.
Angelsächsischen Bereich, wie auch immer. Und also ich persönlich finde aber, dass so ein Generationenwechsel stattfindet. So, dass diese Grenze zwischen Comedy, Kabarett, Satire, wie auch immer, so ein bisschen gesprengt wird durch eine neue Generation, die auch durch das Internet quasi groß geworden ist. Ja. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also ich kann das jetzt nicht wirklich festmachen an konkreten Künstlern oder so, weil ich kann mit Vergnügen mir Comedy-Programme und so angucken und würde aber sagen, ich bin absolut kein Fachmann. Aber ich glaube, auch bei Titanic merkt man, dass sich schon was ändert und es entstehen auch Generationenkonflikte. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was so vor 20 Jahren gemacht wurde und was da irgendwie möglich war, das war einfach schon gesellschaftspolitisch was ganz anderes. So, was zurzeit immer gerne gesagt, habe ich schon in Hunderten und nicht Hunderten, aber in Dutzenden Artikeln gelesen, war immer der Satz, ja, sowas wie Harald Schmidt Ende der 90er gemacht hat, das könnte er und dürfte er heute nicht mehr machen, weil er so viele Shitstorms kriegt. So. Und ich kenne das Material von damals von ihm ganz gut, weil ich mir das auch immer mal wieder angucke und das war damals halt super und es gibt ja auch Gründe dafür, dass es heute nicht mehr funktioniert. Und weil sich die Gesellschaft auch ändert und das ist auch nicht schlimm. Das soll man auch, finde ich, nicht bejammern. Und ich glaube halt, dass wirklich Social Media massiv was verändert, weil halt ganz andere Leute, die eben nicht wie früher einfach, ich glaube, früher war es schon noch mehr so, dass es in allen Bereichen so eine Art Seilschaften gab, wo einfach Leute hochgekommen sind, weil sie halt wen kannten und sonst wie. Und durch Social Media werden zum Glück Leute sichtbar, die einfach so ihr Ding machen. Also ich bin zum Beispiel viel auf Twitter unterwegs und da gibt es wahnsinnig viele junge Autorinnen und Autoren, die ich jetzt mal so ganz plump in den Comedy-Bereich stecken würde und sagen würde, das ist jetzt nicht so das, was wir bei Titanic machen, aber es ist nicht schlecht. Und ich glaube, ganz viele davon wären früher irgendwie gar nicht irgendwie an eine Form von Öffentlichkeit gekommen. Und das verändert, glaube ich, auch den Humor und wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, zum Besseren, weil einfach mehr und verschiedene Leute irgendwie da was reingeben können.
Ja, und ich denke mir auch immer, ich meine, man kann über Leute irgendwie sagen, was man möchte irgendwie, finde ich gut oder schlecht, aber am Ende regelt es ja dann der Markt.
Also, richtig, ne? oder das Publikum, genau der Markt. Ja, stimmt, ja. Natürlich.
Klar. Weil wenn du sagst, ja, mit was weiß ich, wenn sie Mainstream, ja, aber wenn die Leute Tickets dafür kaufen,
klar,
dann also am Ende entscheidet ja irgendwie auch das Publikum. Also ich finde, dass das Internet oder das, diese Vernetzung auf der einen Seite viel mehr zulässt, weil auch Themen wie soll ich sagen, weil jeder Bestätigung in seiner Gruppe findet im Netz, so Schwule oder irgendwelche Ethnien oder Frauen. Also man kann sich ja in Gruppen so vernetzen, dass man eine Power hat, ne? Also dass es auch meiner Meinung nach möglich ist, über viel mehr zu reden. Auf der anderen Seite aber durch diese Political Correctness ist es schwerer geworden.
Ja, also diese Political Correctness oder gerade ein ganz heißes Eisen ist diese vermeintliche Cancel Culture, wo man auch ganz viel von liest. Ich weiß wirklich nicht, ob die größer geworden ist oder der Zwang dazu. Ich finde ja gerade irgendwie so im etablierten Bereich sind ja die Leute, die ganze Zeit mit Political Correctness hadern und sich bedroht fühlen und das auch immer wieder sagen, noch mit die erfolgreichsten. Und auch wenn man jetzt in den Journalismus guckt oder in die Medien oder in die Printmedien, es gibt so viele alteingesessene Kolumnisten, die auf dem allerbesten und auf dem prominentesten und auf den bestbezahlten Plätzen sitzen und seit vielen Jahren jetzt, seit, ich weiß nicht, wann das losging, irgendwann im letzten Jahrzehnt schreiben, die Meinungsfreiheit sei bedroht und man dürfe ja dies und das nicht mehr sagen. Aber das tun sie halt auf den besten Plätzen. Deswegen finde ich das Quatsch. Und ein paar Sachen haben sich einfach zum Glück geändert, ne? Also wenn man jetzt, wenn es jetzt um PC geht, das N-Wort, ich finde es gut, dass es nicht mehr benutzt werden kann und dass man es nicht mehr einfach rumwerfen kann. Warum auch? Aber vor 30 Jahren gab es eben viele Kanäle nicht, wo jetzt Leute sagen, hört mal, das geht einfach nicht. Und das ist aus dem und dem Grund, ist es nicht in Ordnung. Also die Political Correctness schränkt, glaube ich, so dieses gesamte Humorwesen überhaupt nicht ein. Sondern es gibt einfach Grundsätze, an die man sich halten sollte, nämlich dass man irgendwie niemanden verächtlicht macht oder so nach unten tritt. Und wenn das bedeutet, dass man gewisse Vokabeln nicht mehr benutzen kann, dann hat man das zu akzeptieren, finde ich, und nicht zu klagen und so zu tun, als sei man jetzt das Opfer von irgendwas. Das finde ich wirklich schäbig.
Aber es ist ja schon so, also im Grunde genommen, man kann sich ja über alles aufregen, wenn man nur möchte.
Na klar. Ja,
also.
Und wenn ich einen Witz mache und das mache ich erfolgreich und dafür und damit verdiene ich noch Geld und es regen sich irgendwie Leute aus, dann kann ich das aushalten, meine ich. Solange das in so einem Aufregungsding passiert, solange das jetzt nicht in irgendwelche Drohungen oder eine konkrete Bedrohung umschlägt, finde ich, kann man das aushalten. Ich meine, viele Leute sind doch damit berühmt geworden, dass sie Sachen gemacht haben, wo die Leute gesagt haben, das geht nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie an eben hatten wir schon hier Harald Schmidt genannt, aber auch irgendwie Stefan Raab hat doch früher Sachen gemacht, schon zu Viva-Zeiten, wo die Leute oder wo so der Durchschnitt gesagt hat, das ist ja unmöglich, das ist pubertär oder das ist das Letzte und hat es ihm geschadet. Nein, im Gegenteil, hat er davon gelebt, dass die Leute sich aufregen. Und das Gleiche ist halt heute auch noch möglich.
Ich persönlich finde den Unterschied auch noch krass zwischen Stadt und Land. In Anführungsstrichen, weil wenn man tourt, ist man ja schon viel unterwegs und spielt sowohl in Berlin, Köln und Hamburg, aber halt auch in Waldbröl und schieß mich tot. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Also das, so was ich als Comedian auch noch sagen kann, dass wenn du in der Stadt bist, ist alles anders. Also dieses urbane Unterhaltung oder ist eine ganz andere Nummer, weil eigentlich müsstest du zwei Programme schreiben. So, wenn du so eins für draußen so und eins für in der Stadt, wie teilen sich denn eure Abonnenten? Wisst ihr das, lokal gesehen?
Also wir sind eigentlich ein Großstadtmagazin. Mhm. Also wir haben natürlich Leser auf dem Land und Leserinnen, aber und das sind mir natürlich auch die allerliebsten, kann ich jetzt mal hier so sagen. Aber nee, Titanic ist natürlich ein Magazin, was in Städten gelesen wird. Woran liegt's? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Was ich manchmal so ein bisschen feststelle, ist eben, dass man auch das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Stadt-Land zu tun, aber so gerade diese ganzen Netzdebatten und sowas, die ich auch gut und notwendig halte, aber man muss immer noch, man sollte schon, wenn man irgendwie Leute erreichen will, so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das wahrscheinlich die allerwenigsten überhaupt mitkriegen, was da debattiert wird. Und das ist dann vielleicht auch für ein Comedy-Programm ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt irgendwie in einem 5000 Einwohner Dorf Witze über Lime-Scooter macht,
genau,
dann
genau
gucken die einen wahrscheinlich an. Ist halt die Frage, was man will. Also wir haben unsere Titanic-Masche sozusagen gefunden, auch wenn wir die irgendwie weiterentwickeln, und das passt auf jeden Fall besser zu Leuten, die irgendwie so einen städtischen Lifestyle zumindest haben, glaube ich.
Weil das ist ja auch, was du vorhin gesagt hast über eure Artikel, dass man die Prämisse voraussetzt. So, Also ihr will, also ich mache hier gestern Abend noch auf einer Bühne einen Joke über meine E-Scooter-Abhängigkeit, und jeder hat sofort das Bild.
Klar,
also nur das ist schon der Lacher.
Ja. Ne?
Weil jeder sofort dieses Bild im Kopf hat, und wenn du das dann, was weiß ich, vorerzählst, ist so, das sind diese mit dem Sack, die, nee.
Ja, da musst du dann eher über, weiß ich nicht.
Da musst du es halt eher
über einen Traktor
erklären.
Oder so.
Du musst es halt erst erklären, und das kostet wertvolle Zeit. Wie wenn du, oder auch über, was weiß ich, so Foodora oder Deliveroo, wenn du über die irgendwie so, das musst du woanders halt
erklären. Ja, genau. Und erst so, wenn du es halt erklärst, ist es gleich schon nicht mehr so lustig.
Ja, genau. Dann
und so geht es uns dann mit unseren Artikeln auch ein bisschen. Wenn ich erstmal, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und ich muss erstmal irgendwie 2000 Zeichen, also irgendwie eine halbe Seite Erklärungen liefern. Es geht jetzt darum, weil Politiker so und so hat das gemacht, dann ist eigentlich ist
schon tot.
Die Spontanität ist weg und der Witz ist auch ganz schwer irgendwie wieder dann so, dass er wieder schnell und frisch ist. Ja.
Wie ist das? Die Bild-Zeitung ist ja auch so ein Hauptziel von euch, oder? Oder warum liefern die so viel?
Sie ist gar nicht mehr ein Hauptziel. Wir hatten diese Aktion mit ihr, also die Bild-Zeitung ist, für mich ist es wirklich so das Allerletzte. Die Methoden, mit denen die arbeiten und was die machen, auch mit menschlichen Schicksalen und sowas, also das verurteile ich wirklich, und ich sehe da auch einen ganz großen Unterschied zu anderer Presse, anderen Tageszeitungen und sowas. Das hat wirklich eine andere Qualität. Und es ist, glaube ich, müßig, die sind so ein einfaches Ziel, wenn man sie jetzt wirklich ernsthaft behandelt. Also so ihre konkreten Inhalte würde ich einfach, die verurteile ich, aber die muss ich nicht mehr, die muss man ja fast schon nicht mehr entlarven. Denn fast jeder auch, der es liest, kann sich oder sollte sich denken können, was da zum Beispiel passiert, wenn die jetzt irgendwelche Unfallopfer abbilden oder sowas. Das weiß man. Es ist müßig, das noch zu entlarven. Also ich glaube, ich habe lieber ein Ziel, irgendwie jetzt mal wieder beim schönen Wort Feuilleton, wo dann irgendwelche Damen und Herren schreiben, die halt wirklich sehr gebildet sind und sich aber auch dafür halten, und dann von denen irgendwie ein Zitat zu nehmen und sagen, eigentlich ist es doch totaler Quatsch, was ihr da schreibt, oder irgendwie einen blöden Witz damit zu machen und das so runterzuholen von diesem Sockel. Das ist, glaube ich, das bessere Ziel für die Satire, die Titanic macht.
Okay, ich meine, solche großen Player wie die Bild-Zeitung sind ja auch relativ mächtig, was zum Beispiel auch die juristische Basis und so angeht. Wie ist das mit Rechtsstreits und mit, habt ihr da viel Kontakt irgendwie? Ist das?
Also Titanic hatte immer wieder, also ich glaube, die Bild-Zeitung ist jetzt noch nie rechtlich gegen Titanic vorgegangen. Als diese WM-Aktion war, hatte sie mal auf ihrer Titelseite die Redaktionsnummer von Titanic gedruckt und ihre Leser aufgefordert, uns anzurufen und zu beschimpfen. Und das lief damals, weil das war das böse Spiel mit Franz, so hieß die Zeile, also mit Beckenbauer, weil Titanic da seinen WM-Plan quasi sabotiert hätte. Aber wir haben Rechtsstreits immer wieder. Der prominenteste in den letzten 10 Jahren war, als 2012 der Vatikan gegen Titanic vorging.
Ey, das könnt ihr euch schon sowas vorstellen. Also wenn der Vatikan gegen einen, das ist auch ein Live-Goal für mich.
Das ist wie quasi, wenn Gott selber klagt.
Das ist der Ritterschlag.
Also mehr geht natürlich nicht. es gibt immer wieder was. Meistens gewinnen wir das auch, oder die Leute ziehen das wieder zurück. Weil es gibt ja in Deutschland, glaube ich, als Laie jetzt wieder ein ganz gutes Presserecht, und auch das gilt ja dann auch für Künstler. Wir bewegen uns ja irgendwie so zwischen Kunst und Journalismus und weiß ich gar nicht genau, sind aber ein gedrucktes Medium. Deswegen gelten viele Regeln, die jetzt für Zeitungen gelten, auch für uns. Und da kommen wir meistens ganz gut raus. Manchmal müssen wir halt eben irgendwie auch Geld bezahlen oder sowas.
Passiert.
Ja.
Alles hat seinen Preis. Ne?
Richtig.
Wenn ich dich heute in 5 Jahren rufe ich dich an. Wo bist du? Was machst du?
Ich bin auf jeden Fall nicht mehr bei Titanic, das weiß ich. Denn es gibt bei uns die Regel, also ich bin jetzt fast 2 Jahre schon Chefredakteur, man darf das bei Titanic 5 Jahre lang sein.
Ich glaube, bei der russischen Titanic darf man 20 Jahre, also falls du Interesse hast.
Ja, genau, da geh ich dann rüber. Nee, also ich bin dann auf jeden Fall raus aus der Titanic-Redaktion oder aus diesem Betrieb. Man hört dann auch wirklich, räumt auch sein Büro. Und auch was ich dann mache, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich mache mir keine großen Sorgen, sagen wir mal so. Ich werde schon irgendwas machen können. Und ich freue mich auch darauf, dass es in 3 Jahren vorbei ist. Nicht, weil ich sage, es ist jetzt furchtbar, sondern im Gegenteil, es macht mir riesen Spaß jeden Tag. Und ich habe wirklich Bewunderung für meine Kolleginnen und Kollegen und bin da ganz froh und stolz, dass ich mit denen arbeiten kann, weil wir wirklich hervorragende Autorinnen und Autoren und Zeichner und weiß ich nicht was alles haben. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es in 3 Jahren vorbei ist und man damit quasi aufhört, ja, dieser blöde Spruch, wenn es am schönsten ist, ne? Also ich weiß, ich gehe den Leuten, den Kollegen in der Redaktion noch nicht wahnsinnig auf die Nerven, weil sich bei mir alles über Jahre festgefahren hat, oder vielleicht gehe ich ihnen nur ein bisschen auf die Nerven und danach sind dann so die Leute, mit denen ich bis jetzt arbeite und vielleicht auch schon sozusagen die nächste Generation, die dann in der Redaktion ist, und die treiben das dann weiter und wollen vielleicht vieles ganz anders machen, und das finde ich super.
Vielen Dank. Moritz Hürtgen mit 31 Jahren Chefredakteur des Satire-Magazins Titanic. Danke fürs Gespräch.
Danke, Simon. Ciao.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
So, ihr Lieben, das war Inside Comedy, und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor, wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.